Guten Morgen miteinander. Das Thema der heutigen Predigt trägt den Titel «Bewahre dein Herz». Auch wenn es den Titel auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, es hat viel auch mit dem Heiligen Geist zu tun, was wir im Verlauf der Predigt noch sehen werden. Ich bin im Gemeindewochenende gebeten worden, Zeugnis zu geben, wie ich den Heiligen Geist erlebe, weil das auch so das Thema war vom ganzen Wochenende. In den Vorbereitungen habe ich mir dann überlegt, ja, wie das genau funktioniert. Und ich habe mich an eine Zeit erinnert, wo ich den Heiligen Geist nicht gross reden gehört habe. Ich bin auch nicht so eng mit Gott unterwegs gewesen, habe mehr meine eigenen Wege verfolgt. Und dort ist mir bewusst worden, auch in dieser Zeit hat der Heilige Geist zu mir geredet. Und zwar über mein Gewissen, direkt in mein Herz und hat mir Wegweisung gegeben, was richtig ist und was falsch. Ich habe auch lange mit den Sachen, die in der Bibel stehen, nicht viel anfangen. Und da hat meine Mami mir mal den Tipp gegeben, lies die Sprüche. Die sind alltäglich, die könnt ihr Wegweisung geben und ich habe das gemacht und das hat mir mega geholfen. Das ist eins zu eins Ratschläge, was ich anwenden kann. Und so ist auch der Ursprungstext von meiner Predigt in Sinn gekommen, ein Vers, der ja, mich lange Zeit begleitet hat. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Steht in den Sprüchen 4,23. Und der Werner Dietrich, der die Verse ausleitet in der Wuppertaler Studienbibel, hat Folgendes geschrieben: Wird das Herz aber besser behütet als alle Schätze, so dass es rein bleibt und das Lebenswort bewahrt, dann weist es dem sittlichen Leben die Richtung. Das Leben wird gottgefällig und lebenswert. Und er macht den Link oder verweist auf eine weitere Bibelstelle, und zwar Johannes 6, 68, wo der Petrus eine grosse Erkenntnis gehabt hat über Jesus. Und zwar sagte Simon Petrus zu Jesus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Also die Worte von der Weisheit, die Sprüche sagt, sind in unserem Herzen und die sollen wir bewahren. Das macht das Neue Testament, sagt, das ist Jesus. Jesus ist, sind die Worte. Er ist die Quelle von dem Leben. Und auf das sollen wir hören. Und der Petrus hat noch etwas Interessantes gemacht. Er hat das bekennt. Er hat bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass er Gott ist. Dass er der Messias ist. Und im 1. Johannesbrief lesen wir etwas Erstaunliches, was passiert, wenn wir das bekennen. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet. Auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist eine mega schöne Verheißung, dass wenn wir an Jesus glauben und ihn bekennen, unser Herz erfüllt wird mit dieser Liebe, wo keine Angst ist. Und wenn man das Wort, den Wortursprung von Strafe genau nachschaut, bedeutet es auch Schmerz. Und Angst hat mega viel auch mit innerem Schmerz zu tun. Und dort, wo die Liebe Raum einnimmt, dort wird die Schmerz und die Angst immer weniger. Das ist eine wunderbare Verheißung, die die Bibel uns gibt. Das ist so ein der theologische Rahmen von meiner Predigt. Und ich will euch jetzt mitnehmen, wie das ganz praktisch kann aussehen im Alltag. Und zwar hat eine Geschichte mega stark zu mir geredet. Ich hatte einen Zeppelin vor 3-4 Wochen und habe eine Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte vom Naaman. Und mega viele Sachen dort drin, und wie Personen reagiert haben, haben tief zu mir geredet. Und ich finde, es passt mega gut in das Thema hinein. Und ich will euch jetzt mitnehmen in diese Geschichte. Der Naaman war ein syrischer Heerführer gewesen, ein grosser, stattlicher Mann, angesehen und berühmt in seinem Volk, aber er hatte Aussatz. Eine Hautkrankheit, die ihm Leiden beschert hat, die auch sozialen Ausschluss gegeben hat, die auch gemacht hat, dass er seiner Arbeit nicht so nachgehen konnte, wie er das gewöhnt war. Und in seinem Haushalt hat ein junges Mädchen geschafft, heisst es, eine junge Frau, eine Israelitin. Sie ist geraubt worden aus Israel, von der syrischen Armee, und arbeitet jetzt im Haushalt vom Naaman als Sklavin. Und sie hat irgendwie Mitleid gehabt mit dem Naaman, mit seinem Schicksal. Und hat seiner Herrin gesagt, ihrer Herrin, hey, sag dem Mann, er soll auf Israel gehen zum Prophet, der kann ihn heil machen. Und das ist so die erste Person in dieser Geschichte, die mich mega beeindruckt hat oder wo stark zu mir geredet hat. Das junge Mädchen hat alle Grund gehabt, zum hässig zu sein und zum dem Naaman alle Schande wünschen. Zum ihm den Zorn von Gott auf Erde wünschen, zum sagen, hey, das ist Gottes Strafe und Gottes Zorn, dass der Naaman aussätzig ist, so etwas meinem Volk anzutun, uns rauben, mich zu entwurzeln. Ich bin nicht mehr daheim, ich muss da als Sklavin sein, ich habe meine Eltern verloren, meine ganze Familie, ich weiss nicht, wo die sind. Das geschieht dem total recht, dass der Aussatz hat. Es wäre völlig verständlich für mich, wenn sie so wird denken. Aber irgendwie hat sie ein bewahrtes Herz gehabt. Sie hat sich berühren lassen von dem Schicksal und der Naaman hat ihre Leid tun. Und hat ihm den Tipp gegeben, hey, gang auf Israel. Gang zum Prophet und du wirst geheilt. Und der Naaman ist dem Ratschlag gefolgt, ist selber zu seinem König gegangen, hat ihm das gesagt. Und der König von Syrien hat einen Brief geschrieben für den König von Israel, dass das offizielle Charakter überkommt. Und der Naaman ist losgezogen zum König von Israel, mit Geschenk beladen, alles drum und dran. Und wo der König von Israel dann den Brief gelesen hat, wo der Naaman angekommen ist, ist er völlig entsetzt gewesen. Der König von Israel hat seine Kleider zerrissen, sein schönes Königsgewand zerrissen. Und das ist Ausdruck von tiefster existenzieller Angst und tiefer Not. Der König von Israel hat sich an Leib und Leben bedroht gefühlt, weil er tiefe Angst hatte, mit so einer Erwartung gekommen, dass der Naaman von dem Aussatz geheilt wird. Ich kann das niemals erfüllen. Gang, dem und gehen. Das ist alles Lug und Trug. Die wollen uns reinlegen. Die können uns nur auskundschaften, dass sie uns wieder ausrauben können und im schlimmsten Fall sogar noch den Krieg erklären können. Und unser Land ganz hinein. Der Naaman soll gehen. Und der König ist so die zweite Person, die mir aufgefallen ist. Als Beispiel von einem Herz, das eben nicht bewahrt ist. Er hat sich einen Schutz aufgebaut, dass Ängste oder Sachen, die ihn ankommen, dass ihn das nicht tangiert. Und er reagiert mit Abwehr. Er will sich dem Problem nicht aussetzen. Und sagt, ich will nichts mit dem zu tun haben. Er baut wie, hat wie einen Schutz um sich herum gebaut. Die Geschichte ist aber nicht dort stehen geblieben, sondern der Elisa, der grosse Prophet, hat von dieser Gegebenheit gehört. und hat gesagt, hey, schick den Naaman zu mir. Ich habe Vertrauen, ich glaube, dass Gott ein Wunder tun kann. So ist der Naaman zum Elisa gegangen und das ist die nächste Person, die mir aufgefallen ist, eben der Elisa. Auch als ein Beispiel von einer Person, die sein Herz hat können bewahren. Egal was ist, er hat gewusst, er hat eine Beziehung gehabt zu Gott, er hat erlebt, dass Gott Wunder tut und dass Gott unvorstellbare Sachen kann machen und er hat das Vertrauen gehabt, hey, Gott kann den Naaman heilen. Und hat ihn zu sich kommen lassen und der Naaman ist dem Ruf gefolgt. Er ist zum Elisa gekommen. Der Elisa hat am Naaman ausrichten lassen, und zwar über einen Diener, nicht einmal persönlich, dass, wenn er geheilt werden will, dass er in Jordan soll reingehen, und zwar 7-mal und sich soll untertauchen. Und der Naaman war entsetzt über diese Botschaft. Weil der Naaman hat gewisse Vorstellungen gehabt, wie die Heilung laufen sollte. Er hat sich vorgestellt, dass mindestens der Prophet zu Gott betet, ihm persönlich erscheint, also der Prophet, und vielleicht noch Hände auflegt und so der Naaman geheilt wird. Aber der Naaman hat eine Reaktion bekommen, die nicht seiner Vorstellung entspricht. Und er ist von dann entzogen. Und der Naaman ist so die nächste Person, die mir aufgefallen ist in dieser Geschichte. Weil dann ist etwas Interessantes passiert. Auf dem Heimweg eigentlich schon, haben seine Soldaten und seine Begleiter angefangen, auf ihn einzureden. Und haben gesagt, hey Naaman, mach doch das. Du kannst nichts verlieren eigentlich. Wenn der Prophet etwas mega Schwieriges verlangt hat, hättest du es auch gemacht. Und jetzt ist es mega einfach und du machst es nicht. Lass dich doch darauf ein und gang. Und da muss irgendetwas im Herz vom Naaman zerbrochen sein. Ein Schutz, den er sich selber aufgebaut hat, ist wie kaputt gegangen und er ist umgekehrt. Und die Bewahrung vom Herz, was im Psalm heisst, fängt mit dieser Umkehr an für mich. Mega oft fängt es mit dieser Umkehr an. Der Naaman hat sich umstimmen lassen und ist zurückgegangen an Jordan und ist reingetaucht. 7-mal. Und nach diesen 7-mal ist er tatsächlich heil gewesen von diesem Aussatz. Aber es ist noch viel mehr passiert, wie nur das Reinsein von diesem Aussatz. Dass er in Jordan gehen musste und das 7-mal hat eine grosse, auch heilsgeschichtliche Bedeutung. Das heisst, wir können aus dem herausleben, dass der Prophet schon von Anfang an gewusst hat oder der Auftrag von Gott war, nicht nur, dass der Naaman rein wird vom Aussatz, sondern dass er auch im Herz rein wird. Dass er eine tiefe Umkehr erlebt, eine Hinwendung zu Gott. Und genau das ist auch passiert. Das lesen wir. Das sehen wir in der Aussage vom Naaman, wo er zurückgegangen ist zum Prophet, um ihm Gott Danke zu sagen. Und er hat ihm ein Geschenk überbringen. Und es heisst in 2. Könige 5, 9 bis 10, kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus. Oh nein, jetzt habe ich einen Durcheinander. Tut mir leid. ist die richtige Folie. Stimmt alles? Es ist einfach der zweite Punkt. Dann geht der Prophet zurück. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Und das ist etwas Wunderbares. Am Naaman hat niemand gesagt, dass der Gott von Israel den Anspruch hat, dass er der einzige Gott ist und dass man nur ihn soll arbeiten. Im Herz vom Naaman ist etwas tief passiert und es ist Erkenntnis gekommen, dass Gott der einzige Gott ist. Und nicht nur das, er passt sogar sein Handeln an. Der Naaman sagt, schließlich bat er: Wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Doch eines möge der Herr mir vergeben. Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich von seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge mir der Herr vergeben. Also der Naaman hat mit dieser Umkehr ein tiefes Verständnis bekommen, wie Gott funktioniert, wie er möchte arbeitet werden und ist gleichzeitig aber auch treu in dem, wo er hineingestellt ist, zwar Diener sein, seinem König gegenüber und entschuldigt sich schon für das, was er machen werden muss, wenn er am König hilft, den anderen Gott anzubeten. Und jetzt kommen wir noch zu der letzten Person, die mir aufgefallen ist in dieser Geschichte, der Gehasi. Als nochmal ein Beispiel von einem Herz, das nicht bewahrt ist, das auch einen gewissen Schutz hat. Der Gehasi schien sich unglaublich aufgeregt zu haben. Der Gehasi war der Jünger oder der Diener von Elisa. Schien sich unglaublich aufgeregt zu haben, dass der Elisa die Geschenke ablehnt vom Naaman. Und ist dem Naaman nah und hat um ein paar Geschenke doch noch gebeten, hat die mitgenommen und im Zelt, hinter dem Zelt dort neu mit vergraben. Der Elisa hat das im Geist mitbekommen, hat den Gehasi konfrontiert und gesagt, hey, das ist nicht recht. Der Aussatz vom Naaman wird dich befallen. Du wirst aber in deinem Reichtum können leben, wo du jetzt bekommen hast. Und das ist so ein Beispiel. Der Gehasi hat seinen eigenen Weg vertraut und hat sein eigenes Glück Schmied wollen sein und zu seinem Recht sich selber wollen verhelfen. Und ich kann mir diese Situation gut vorstellen. Wahrscheinlich hat er viele Entbehrungen gehabt. Vielleicht hat er sogar nicht jeden Tag genug zu essen gehabt und hat müssen verzichten. Und dann kommt die Gelegenheit, endlich ein bisschen Reichtum, ein bisschen etwas mehr können haben, wie nur gerade das Nötigste. Und hat probiert, sich das selber zu holen. Aber so ist er nicht im Willen von Gott gelaufen, sondern hat sein Herz nicht bewahrt, hat nicht auf die Stimme von Gott gehört und hat die Konsequenz bekommen. Das sind die 5 Personen aus dieser Geschichte und 3 verschiedene Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Und ich habe eingangs gesagt, die Geschichte hat auch viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Ich glaube, wie wir reagieren und ob wir reagieren, ist nicht uns selber überlassen. Wir haben den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, dann kommt der Heilige Geist in uns und ein Stück von Gott oder Gott selber wohnt in uns. Er gibt uns Anleitung und er führt uns. Weil Jesus sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und das bedeutet auch, wenn der Geist Gottes kommt, der Heilige Geist, leitet er uns in die Wahrheit. Es ist ein Prozess. Wir sind mal da, mal sind wir da, mal sind wir da. Und Gott geht mit uns einen Weg. Ein Weg in unserem Tempo, so wie wir es brauchen, ganz im Sinn auch von der Liebe. Flamme für den Heiligen Geist und das Herzli für die Liebe. Weil
Auch der Heilige Geist orientiert sich am Gebot der Liebe. Wir lesen im 1. Johannes 4,16: Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also Gott ist Liebe. Gott kann nichts anderes machen, was der Liebe widerspricht. Es geht nicht. Und im 1. Korinther 13 lesen wir ein paar schöne Eigenschaften von der Liebe, was das wirklich bedeutet. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Und nach diesen Prinzipien reagiert Gott, auch der Heilige Geist in uns. Er zwingt uns zu nichts, und darum kommt unser Auftrag dazu: Bewahre dein Herz. Wir dürfen entscheiden, wo machen wir Schutzmauern auf, tun wir welche oder tun wir zulassen, dass die runterbrechen, und lassen unser Herz durch den Geist Gottes berühren. Und wo noch nicht? Wo ist es noch zu früh? Wo möchte ich den Teil noch für mich behalten? Und Gott respektiert das. Ich möchte diesen Teil abschliessen noch mit einem Zitat von Werner Neudorfer. Der Naaman hat ein mega grosses Wunder erlebt. Und ich finde, er macht eine coole Aussage. Israels Glaube und christlicher Glaube stützt sich nicht auf Erfahrungen. Die Lebenswirklichkeit kann manchmal gerade gegenteilig aussehen. Aber der Glaube macht doch Erfahrungen mit Gott und lebt von ihm. Also bedeutet, wenn wir Umstände haben und wir erleben nicht so ein Wunder wie der Naaman und der Aussatz geht einfach weg, machen wir trotzdem Erfahrungen innerlich durch den Glauben. Und ich möchte euch mitnehmen in ein paar Sachen, die ich ganz persönlich erlebt habe zu diesen Themen. Zum Ausdruck bringen, wie man das im Alltag kann und darf erleben. Das Wirken vom Heiligen Geist, wie er eingreift, wie man auf ihn kann hören, wie man ihm kann Raum nehmen kann. Und auch in Sachen, wo mir das auch noch nicht gelingt oder ich vielleicht auch nicht will. Das erste ist ein offenes Herz. Am Gemeindewochenende ist bekannt gegeben worden, dass David, der gegen Krebs kämpft, mega schlecht geht. Und diese Botschaft hat mich mega berührt. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich musste anfangen zu brüllen. Mein Herz hat es einfach getroffen. Und ich habe nicht gewusst, wieso. Ich bin einfach tief berührt gewesen. Und ich habe den Drang gespürt, etwas zu machen oder etwas zu initiieren. Und bin vorgegangen zu Micha und habe gesagt, ich wäre bereit, um nach dem Gottesdienst am Abend noch da zu bleiben, für die, die wollen, zu beten und für das einzustehen. Sollen doch die bleiben, die es auch aufs Herz bekommen haben. Und es ist auch völlig okay, die anderen, die das nicht haben, dass die gehen. Und ich habe das gemacht. Und ich habe eine mega schöne Zeit für mich erlebt. Eine tiefe Zeit von gemeinsamem Einstehen und gemeinsamem Gebet. Ich finde, mega viele Leute sind auch berührt gewesen und sind geblieben. Ich habe es aber auch gut gefunden, dass andere gegangen sind und normal weitergegangen sind im Alltag. Aber wir, die da waren, haben das auf dem Herz gehabt. Es war echt, tief, authentisch. Und während dieser Gebetszeit ist es am David auch viel besser gegangen. Seine Werte sind besser geworden. Es ist wirklich etwas passiert. Und das war so ein schöner Moment für mich vom Wirken vom Heiligen Geist und vom Leiten lassen, vom das machen, was er sagt. In dem Moment hatte ich keinerlei Schutz um mein Herz, sondern der Geist Gottes konnte reden. Ich habe aber auch Bereiche, da schütze ich mich noch und dort fallen mir Sachen noch etwas schwer. Zum Beispiel werde ich immer noch verhältnismäßig oft hässig, wenn technische Sachen nicht funktionieren. Und das ist lustig und kann man easy so auch sagen, ihr schmunzelt alle, ich muss auch lachen über das. Aber eigentlich ist es etwas mega Blödes. Es ist unnötig und es ist sinnlos. Auch dort kann ich dem Gebot von der Liebe folgen, geduldig sein, die Sachen in Ruhe machen, abwarten, um Hilfe fragen, ja, um mich nicht aufregen. Ich bin da mega dran und ich spüre Verbesserung, aber ich bin auch nicht an dem Punkt, wo ich gerne sein würde. Ein zweiter Punkt ist, wo ich merke, da habe ich noch ein Schild oder verfolge ich meinen eigenen Weg, ist mit Essen, emotionale Sachen mit Essen kompensieren und verarbeiten. Das ist nach wie vor ein Thema bei mir, besonders am Abend, nach anstrengenden Tagen, nach Tagen, wo ich viele Sachen haben müssen machen, die mir keinen Spass machen. In meinem Fall vor allem Bürosachen, organisatorische Sachen. Dort merke ich, ist ein Drang gross, am Abend anzusitzen, noch Chips essen, süßes essen und ich merke, es tut mir nicht gut. Und ich merke auch da, ringe ich in meinem Herz, ist wie ein Kampf, mach's nicht und ich entscheide mich oft noch, es einfach zu machen, weil es für mich im Moment einfacher ist. Da ist ein Weg, da bin ich dran, da bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne möchte sein. Aber ich weiss, die Liebe von Gott ist genau gleich. Egal wie ich mich entscheide. Ich stehe vor Gott in seinen Augen genau am gleichen Punkt. Und das macht mich mega klasse und ist für mich Ausdruck von dieser Liebe, auch vom Heiligen Geist. Er schafft in dem Tempo, wo ich es brauche und ich möchte. Ich kenne aber auch die Situation, wo in mir so ein Schild zerbricht oder so ein Schutz und Gott wirklich durchdringt. Und ich habe das erlebt in der Fastenzeit, die wir jetzt hatten. Ich habe auch da Zeugnis gegeben. Ein bisschen vor der offiziellen Fastenzeit von der Gemeinde habe ich angefangen schon und habe den Plan geschmiedet und gehabt. Ich tue 40 Tage nur Suppe essen. Also 40 Tage vor Ostern angefangen, bis Ostern nur Suppe essen. Um wirklich das Fasten zu pflegen. Ich habe das schon mal gemacht und habe gewusst, ich kann das, das müsste gehen. Und ich hatte ein Gebet auf meinem Herz gehabt und mein Wunsch war, dass Gott wirklich Mauern in mir kaputt macht und zerbricht. Dass ich mehr so sein kann, wie ich bin und keine Maske auferlegen muss. Und bin so in die Zeit hineingegangen. Nach 10 Tagen hatte ich das Gefühl, ich soll wechseln auf ganz Fasten, Wasserfasten. Und habe das 6-7 Tage lang gemacht. Und dann hat eigentlich die eigentliche Fastenwoche angefangen von der Gemeinde. Und am Sonntag vorher bin ich in Gottesdienst, nochmal mit dieser Frage, Gott zu fragen, wie geht es weiter bei mir mit dem Fasten. Und ich hocke dort im Gottesdienst und habe den Eindruck, dass Gott sagt, Simon, fang wieder an essen. Es ist gut. Und jetzt hat der Kampf in mir innen angefangen. Ich bin ein Mensch, wenn ich etwas sage und mir vornehme, dann mache ich es in der Regel. Außerdem habe ich Zeugnis gegeben, sowohl da als auch hier beim Gottesdienst, dass ich jetzt bis Ostern nur Suppe esse. Zudem fängt die Gemeinde erst jetzt an, überhaupt zu fasten. Und dann soll ich wieder anfangen zu essen. Ich bin noch Älteste der Gemeinde und sollte ja auch ein bisschen Vorbild sein und mitmachen. Und ganz viele tausende so Gedanken in meinem Kopf. Und ich habe wirklich gekriegt und die Stimme ist immer grösser geworden. Hey, ich ziehe das durch. Du hast es gesagt, du musst das durchziehen, 40 Tage lang, jetzt machst du das weiter. Vielleicht kannst du anfangen, Suppe wieder essen, aber das ist so das Mindeste. Und wie gemerkt, hey, nein, das ist nicht richtig. Und ich habe mein Schild zerbrechen lassen, meinen Schutz vom Herz, und habe mir einen Ruck gegeben und gesagt, also gut, dann fange ich jetzt wieder an essen. Und wir haben Abendmahl genommen und ich habe mein persönliches Fasten mit dem Abendmahl gebrochen. Und ich habe gemerkt, wie so eine Last von meinem Herz gefallen ist. Ich habe gemerkt, wie gross der Drang in mir noch ist und der Wunsch, dass ich gut da von den Menschen. Und das war eine grosse Last, die mir so nicht bewusst war. Und seit dort fühlt sich das viel, viel leichter an. Gott hat mir dort etwas mega weggenommen und ich habe erlebt, ich habe eine innere Umkehr erlebt, wie der Naaman. Und ich habe ein Wunder erlebt. Und jetzt ist es für mich viel einfacher, die Gedanken, gut müssen da stehen, alles das, obwohl das alles unbewusst war, das ist ja viel mehr weg. Und ich bin Gott so dankbar für das Erlebnis und auch am Heiligen Geist, dass er mich dort geleitet hat und das zerbrochen hat. Und ich glaube, so einen Moment dürfen und können wir alle erfahren. Wir alle stehen an einem anderen Punkt. Auch im Leben geht es auf und ab. Und wir werden uns mal da oder mal da befinden. Und ich möchte jetzt mit euch einsteigen ins Gemeindegebet. Und zwar habe ich mir bewusst vorgenommen, jetzt nicht nochmal mega überall nachzufragen, was für Anliegen das rum sind. Ich weiss, es sind viele Anliegen da, aber dass wir nachher zusammenstehen, die Gruppe, und bewusst auf unser Herz hören. Und für das betet, für die Personen einstehen, die wir aufs Herz überkommen. Wir können nicht alle mittragen oder für alle jeden Tag beten. Darum sind wir eine Gemeinde und wir sind alle miteinander. Und ich habe mega grosses Gottvertrauen, dass Gott den richtigen Leuten zum richtigen Moment die richtige Person aufs Herz legt und wir so miteinander, füreinander auch im Gebet können einstehen können. Auf meinem Herz ist immer noch der David, wie ich schon gesagt habe. Auf meinem Herz ist auch der Lieni, also seine Familie, besser gesagt. Ich weiss, der Lieni ist im Himmel. Er hat sich auch gefreut auf das und das ist eine grosse Hoffnung, die wir haben. Aber die Ruhe von den Hinterbliebenen, die können wir nicht wegdiskutieren. Die ist da. Es ist auch wichtig, dass man da durchgeht. Das kann schwere Momente geben und das ist auch okay. Die Hoffnung hilft, dass der Lieni im Himmel ist, aber das Gefühl kann trotzdem mega schwer sein. Und das ist auf meinem Herz, dass man das im Gebet mitträgt, dass sie gut auch durch die Zeit dürfen durchkommen von dieser Trauer und Trost dürfen erfahren. Und gebt in der Gruppe inne, was ihr auf dem Herz habt, andere Personen, die ich jetzt nicht gesagt habe. Oder wenn euch etwas aufgefallen ist, auch bei euch persönlich, vielleicht habt ihr irgendwo einen Schutz, den ihr durchbrechen wollt, dann dürfen wir auch füreinander beten in dem, fühlt euch völlig frei. Ich werde anfangen mit einem Gebet und dann können wir zusammenstehen in Gruppen, so 4-5 Leute zusammen und ich werde dann abschliessen nochmal mit Gebet. Ja, Jesus, ich danke dir mega, dass du so ein grosser Gott bist, dass du ein mega näher Gott bist und durch deinen Geist in uns innen wohnst, näher geht es gar nicht. Und ja, ich bitte dich, dass du immer mehr Raum einnimmst, auch in unseren Herzen. Dass wir mehr und mehr zu dem dürfen werden, zu dem Bild, das du über uns hast. Dass wir immer mehr unsere eigenen Wege dürfen verlassen und deinen Wegen dürfen folgen. Und ich danke dir, dass du das geduldig machst und in Liebe machst. Dass du niemanden zwingst und dass deine Liebe zu uns auch nicht von einem Verhalten von uns abhängig ist. Sondern wir gehören dir, wir sind gerettet, egal wie wir sind und egal was wir machen. Und trotzdem möchten wir dir bedingungslos nachfolgen. Ich lobe und ich preise dich dafür, Herr Jesus. Amen.